Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 45 Minuten Zukunft. Das ist der Podcast des Thünen-Instituts zum Wandel der Land- und Meeresnutzung. Thünen-Institut, nur noch mal kurz für alle, die es vielleicht nicht kennen, berät die Politik zu allen Fragen rund um ländliche Räume, Wald und Fischerei. Und einige dieser Fragen, die da im Moment auf dem Tisch liegen, die diskutieren wir hier in loser Reihenfolge in diesem Podcast. Mein Name ist Lydia Heller und in dieser Folge heute geht es um ein Thema, das muss ich sagen, auf das ich mich persönlich schon richtig lange freue, tatsächlich. Und zwar, weil es in der öffentlichen Informationsflut so gut wie gar nicht vorkommt. Und zwar, obwohl es um unglaublich rätselhafte Lebewesen geht, die außerdem noch wirtschaftlich und ökologisch und kulturell ziemlich bedeutend sind, nämlich Aale. Die gehören inzwischen zu den Tierarten, deren Bestände bedroht sind. Und zugleich ist der Schutz des Aals aber noch ein bisschen komplizierter, als Naturschutz sowieso schon oft ist. Und woran das liegt und welche Ansätze es aber gibt, um den Aal zu retten, darüber spreche ich jetzt mit Maja Kirchner. Sie ist Referatsleiterin in der Generaldirektion Maritime Angelegenheiten und Fischerei bei der Europäischen Kommission und dort zuständig für die Bestandsbewirtschaftung im Atlantik und in Nord- und Ostsee. Richtig? Hallo Frau Kirchner. Und mein zweiter Gast ist Reinhold Hanel. Er ist der Leiter des Thünen-Instituts für Fischereiökologie. Herzlich willkommen nochmal an Sie beide. Sehr schön, dass Sie Zeit haben für uns.
Ja, vielen Dank, hier dabei sein zu dürfen und Frau Kirchner begrüßen zu können.
Sie kennen sich wahrscheinlich.
Vielen Dank. Ja, ja, wir kennen uns in der Tat. Wir haben schon in der Vergangenheit gesprochen. Herr Professor Hanel ist ja der Aalexperte in Europa. Und wir vertrauen da sehr auf sein Wissen. Also ich freue mich auch auf den Podcast. Dankeschön.
Der Aal. Also in dem Fall, wir sprechen immer vom europäischen Aal. Das wird vielleicht nochmal Thema sein, wie viel es da gibt und warum und so, warum wir über den reden. Ist ernsthaft bedroht. Ich habe gelesen vom Aussterben sogar. Und es ist zugleich vertragsschwierig, ihn zu schützen. Und wenn wir hier aber drüber reden wollen, warum das so schwierig ist, dann müssen wir uns zunächst mal ganz kurz vor Augen führen, was Aale eigentlich für Tiere sind und wie so ein Aalleben überhaupt abläuft. Und Herr Hanel, ne, man kennt keinen Artikel, findet keinen Artikel oder keinen Podcast, in dem Sie nicht vorkommen. Sie beschäftigen sich seit Jahren mit dem Aal. Sie leiten ein Forschungsinstitut, das Thünen-Institut, das einzige der Welt, das zu allen Lebensstadien des Aals forscht. Das sagen Sie dann auch immer gleich dazu, wenn man mit Ihnen da redet. Was muss man denn wissen über diese Lebensstadien?
Nun, Man muss wissen, dass Aale wirklich einzigartig sind als Fischart. Die Aale vollführen ausgedehnte Wanderungen, die man von Fischarten dieser Größe normalerweise nicht kennt. Das heißt, sie schwimmen zweimal in ihrem Leben 5.000 bis 7.000 Kilometer, um ihre Laichgebiete zu erreichen. Und die Laichgebiete liegen fernab der europäischen Küsten. Also die meisten Leute kennen Aale nur aus Küsten und Binnengewässern. Viele kennen den Aal nur als Räucheraal. Aber Aale haben ihr Laichgebiet im Westatlantik, also südlich von Bermuda. Und dort schlüpfen sie aus dem Ei und wandern über mehrere Jahre zurück an die europäischen und nordafrikanischen Küsten, wo sie dann entweder verbleiben oder in die Binnengewässer einwandern und dort mehrere Jahrzehnte teilweise verbleiben, sich Nahrungsreserven oder Fettreserven anfressen, bevor sie dann sich noch einmal umwandeln und als Blankaale zurück in die Sargassosee, also in die Laichgebiete, in das Laichgebiet schwimmen. Und dieser extrem komplexe Lebenszyklus ist eben einzigartig in der Fischwelt, auch selbst einzigartig für Aale. Also andere, es gibt auch andere Aale weltweit, aber keine dieser anderen Arten hat eine derart lange Laichwanderung.
Und die machen ja auch noch so eine Metamorphose durch, ne? Also die verändern sich auch noch richtig körperlich, physisch im Laufe ihres Lebens. Und die werden ziemlich alt sogar auch, ne?
Genau. Die Larven nennt man Weidenblattlarven, weil sie ausschauen von ihrer Form her wie die Blätter von Weiden. Sie sind durchscheinend und sie sind völlig untypisch für andere Fischlarven. Und wenn sie dann die Küstengewässer erreichen, also im Grunde den Schelf, dann wandeln sie sich von dieser Weidenblattform um zum sogenannten Glasaal und ändern ihre Lebensweise von einem Leben im offenen Meer und auch in der offenen Wassersäule hin zu einem Leben am Gewässergrund. Dann pigmentieren sie, also färben sich dunkel und wandern in die Binnengewässer ein und verbleiben dann als Gelbaale für normalerweise in unseren Breiten etwa 14 bis 15 Jahre. Manche bleiben aber auch bis zu 30 Jahre und mehr in unseren Binnengewässern. Und dann machen sie eine zweite Metamorphose durch zum Blankaal, stellen ihre Nahrungsaufnahme ein und wandern zurück in die Sargassosee. Also zwei Metamorphosen im Laufe des Lebens, auch das sehr untypisch für andere Fischarten.
Und der Aal ist aber also nicht nur biologisch faszinierend, sondern auch ökonomisch und kulturell von Bedeutung. Das hatte ich ja gerade schon in der Einleitung kurz gesagt. Frau Kirchner, das ist ja so mehr oder weniger sozusagen die Politik und die Wirtschaft, ist ja Ihr Bereich. Können Sie mal kurz schildern, der Aal als Wirtschaftsfaktor, was für eine Bedeutung hat der, in was für einer Größenordnung bewegen wir uns da?
Ja, da haben Sie recht, der Aal hat durchaus eine wirtschaftliche Bedeutung und da gibt's ganz unterschiedliche Aspekte. Also zum einen, wenn man sich jetzt Frankreich anschaut, in Frankreich, da haben wir noch die größten natürlichen Aalvorkommen, vor allem von dem Blankaal, der dann versucht abzuwandern, aber auch Glasaale. Und in Frankreich wird dann auch gefischt, sowohl auf Glasaale für sogenannte Besatzmaßnahmen. Das heißt, man fischt die Glasaale und die kommen dann in Container und werden dann per Flugzeug verfrachtet in andere Mitgliedstaaten. Also von Bedeutung, würde ich sagen, ist es vor allem in Frankreich. Es gibt also auch Gebiete in Spanien, wo es von Bedeutung ist, etwas weniger, würde ich sagen. Die meisten Glasaalvorkommen, die sind wirklich in Frankreich selber. Und dann eben touristische Bedeutung, gewisse ökonomische Bedeutung eben auch in Deutschland und in anderen Ostsee-Anrainerstaaten. Man kann aber auch die Niederlande erwähnen. Dort werden dann die Aale auch für die Aquakultur verwendet, auch sehr interessant. Und da hat man auch erst neulich in Aquakultur neu investiert und die Anlagen ausgebaut und vergrößert. Und wenn man über Aquakultur spricht, dann darf man auch Griechenland nicht vergessen. Ist auch in Griechenland eine wichtige Sache. Also auch hier werden dann Aale in der Aquakultur noch weiter herangezogen.
Also zu dem Thema Besatz und auch Aquakultur kommen wir noch. Wir bleiben einmal noch ganz kurz bei der Fischerei. Sie hatten, Herr Hanel, in unserem kleinen Vorgespräch gesagt, der Aal ist zum Beispiel in Deutschland auch ein Brotfisch. Was bedeutet das?
Das stimmt. Also wir sind natürlich in einer Situation europaweit, aber auch vor allem in Deutschland, wo es auch vielen anderen Beständen im Moment nicht sehr gut geht, vor allem in der Ostsee. Und die Fischer haben in den letzten Jahren Quotenkürzungen bei verschiedenen Meeresfischbeständen hinnehmen müssen und sagen jetzt von sich, dass der Aal für sie von großer Bedeutung ist. Vor allem auch aufgrund der Bestandssituation bei anderen Fischen. Das hat damit zu tun, dass Aale einfach sehr, sehr teuer geworden sind mittlerweile. Also dass Fischer für Aale sehr hohe Preise erzielen können. Vor allem Räucheraal spielt in manchen Gegenden kulturell eine große Rolle, nicht nur in Deutschland, auch in anderen nördlichen Ländern. Deutschland ist als eines der größten Konsumentenländer für Räucheraal. Von daher gehen viele Fischer davon aus oder reklamieren das immer wieder für sich, dass ein Fangstopp auf Aal das Ende ihrer wirtschaftlichen Überlebensfähigkeit mit sich bringen würde. Ein Faktum, das kaum untersucht ist oder wenig untersucht ist, also die wirtschaftliche Bedeutung für einzelne Betriebe. Aber natürlich aus wissenschaftlicher Sicht schwierig, weil der Aal wirklich im Moment als stark bedroht gilt und deshalb seine wirtschaftliche Existenz auf eine bedrohte Art aufzubauen, weil es anderen Beständen schlecht geht, ist natürlich schwierig in der Argumentation.
Bleiben wir mal bei der Bedrohung. Ich habe nur diese eine Zahl immer wieder gefunden, und zwar, dass es einen dramatischen Bestandsrückgang gibt. Vor allen Dingen erkennt man den an der Menge der Glasaale, also der Jungfische, die an den europäischen Küsten ankommen. Die ist extrem gesunken. Also so, wenn man das als Laie, dann ist man total geschockt. Also irgendwie das nur noch 10 bis je nach Gewässer, sogar unter 1% der Menge kommt da nur noch an, als noch vor 50, 60 Jahren das der Fall war. Das ist alarmierend, würde ich jetzt so sagen, als Laie. Was weiß man über die Ursachen dieses Bestandsrückgangs?
Nun, zum einen, es ist richtig, also gemessen wird die Bestandsentwicklung im Moment nur am Glasaal aufkommen, weil man über die anderen Lebensstadien einfach auch zu wenig weiß, quantitativ. Also der Aal gilt immer noch als datenarme Art. Also es gibt zu wenig Daten über die verschiedenen, über den Bestand als solchen. Und vor allem in der Nordsee ist die Glasaalrekrutierung, also das Aufkommen von Jungfischen, um 99% zurückgegangen im Vergleich zu den 1960er und 70er Jahren. Die Ursachen sind vielfältig. Ein Fisch, der eben so weit wandert, passiert im Laufe seines Lebens unterschiedlichste Habitate. Und all diese Habitate sind in den vergangenen 50 bis 100 Jahren massiven Veränderungen unterworfen worden. Wir reden hier von Belastung mit Schadstoffen. Wir reden hier über einen eingeschleppten Parasiten aus Asien. Wir reden über Klimaveränderungen. Aber wir reden natürlich auch über intensive Fischerei und auch Veränderungen in den Gewässern selbst. Also vor allem die Durchgängigkeit von Fließgewässern spielt hier von natürlich auch mit eine entscheidende Rolle für eine Wanderfischart. Am Ende wird man es schwer quantifizieren können, welcher dieser Faktoren tatsächlich am Bestandsrückgang maßgeblich verantwortlich ist. Wahrscheinlich ist es die Summe dieser Faktoren, die den Aal sozusagen in eine starke Bedrohungslage gebracht hat, so weit, dass eben Wissenschaftler davon sprechen, dass sich die Art außerhalb sicherer biologischer Grenzen befindet. Und dieses Faktum bringt es eben mit sich, dass die Wissenschaft, vor allem was die Fischerei anbelangt, im Moment keine Nachhaltigkeit in dieser Fischerei sieht und deshalb einen vollständigen Fangstopp empfiehlt.
Also wir wissen jetzt, der Aal taucht in einem riesigen geografischen Gebiet auf. Und wenn man sich also für den Schutz einsetzen möchte, dann muss man quasi ja sowohl das Angelgewässer in Deutschland im Blick haben, die Küsten Europas bis hin irgendwie die Gegend kurz vor Florida. Und sowohl also so Leute wie Angler und auch welche, die für Flussbegradigung oder sowas zuständig sind. Also das ahnt man schon, dass es nicht so einfach ist. Jetzt ist es aber ja trotzdem nicht so, dass es nicht schon seit Jahren Ideen oder Vorgaben gibt oder gäbe, die sich für den Aalschutz einsetzen. Also Frau Kirchner, also wir haben ja vorher auch schon gesprochen, es gibt ja zum Beispiel die EU-Verordnung von 2007, wo mal festgelegt wurde, dass 40% der ausgewachsenen Aale sozusagen unversehrt zurückkommen müssen in ihr Laichgebiet in der Sargassosee. Wie kam das zustande, diese Verordnung?
Es gab eben bis damals, also bis 2007, gab es keine europaweiten echten Bewirtschaftungsmaßnahmen für den Aal. Und das war durchaus ein Problem. Und das wollten wir als Europäische Kommission angreifen, um dem Aal unter die Arme zu greifen, damit der Bestand sich wieder erholen kann. Das ist aber keine leichte Sache. Vor allem auch, weil ja, wie Herr Professor Hanel ja auch schon geschildert hat, weil der Aal ja durch so viele verschiedene Gefilde wandert, Flüsse, Meere, bis zur Sargassosee, wo er laicht, dann kommt es als Glasaal wieder zurück nach Europa. Also das ist alles äußerst komplex. Und ich glaube, was sehr wichtig ist, man muss hier auch erwähnen, auch wenn wir jetzt in Europa versuchen, schon seit 2007 mit dieser Verordnung, die sich an die Mitgliedstaaten richtet und wo man den Mitgliedstaaten eben sagt, ihr müsst bei euch zu Hause aufräumen. Was heißt das? Das heißt, man muss in den Binnengewässern aufräumen, in den Flüssen, und man muss dafür sorgen, dass der Aal eine Lebensumgebung hat, die für ihn so förderlich ist, dass er da gut heranwachsen kann. Das heißt zum Beispiel, dass man die Umwelteinflüsse eindämmen muss. Das heißt aber auch, dass man bei der Energiegewinnung aus Wasserkraftwerken moderner vorgehen muss. Wir haben in Europa sehr viele Wasserkraftwerke und auch leider sehr viele alte Wasserkraftwerke, die einen Aal zerfleischen wie ein Fleischwolf, wenn die da durchschwimmen. Und das ist natürlich sehr schade, denn damit werden unsere Bemühungen dann wieder zunichte gemacht. Die neuen Wasserkraftwerke, die jetzt gebaut werden, die sind durchaus moderner, und da hat man also vorgesehen, hat man Aaltreppen oder andere Mechanismen, die es eben dem Aal, aber auch anderen Fischen, die in den Flüssen schwimmen, wie zum Beispiel dem Lachs, erlauben, dann über diese Aaltreppe zu entweichen und eben nicht durch den Fleischwolf gedreht zu werden. Was man auch erwähnen muss, was wirklich ein großes Problem ist, das ist der illegale Fischfang. Das ist ein wahnsinnig lukratives Geschäft. Und wir haben erst gerade in der Zeitung gelesen, dass Europol gemeinsam mit OLAF, das ist die Europäische Betrugsbekämpfungsbehörde, die ihren Sitz auch hier in Brüssel hat, Teil der Europäischen Kommission ist. Europol hat also gemeinsam mit OLAF in der sogenannten Operation Lake dafür gesorgt, dass man wieder einen Ring von Kriminellen ausgehoben hat und dass 25 Tonnen Glasaal, die geschmuggelt werden sollten aus Europa Richtung Asien, was ja verboten ist, dass man diese 25 Tonnen Glasaal gefunden hat und dass man hier auch sehr viel Personen festgenommen hat. Das ist ein großes Problem. Das ist natürlich eine riesige Menge. Das ist beinahe halb so viel. Also 40% von dem, was legal in Frankreich gefischt werden darf. Das hat natürlich einen riesigen Effekt auf die Bestandsmaßnahmen und auf die Schutzmaßnahmen, die wir und die Mitgliedstaaten seit Jahren unternehmen. Aber wie gesagt, also Betrugsbekämpfungsbehörde OLAF hier in Brüssel, gemeinsam mit Europol, gemeinsam mit den Polizeibehörden in Frankreich, in Spanien, arbeiten zusammen schon seit Jahren und finden jedes Jahr wieder diese illegalen Glastrafficker, die aus dieser Umweltkriminalität ein großes Geschäft machen.
Also, ich habe jetzt zwei Sachen verstanden. Also es gibt schon lange Ideen dafür, wie man den Aal schützen kann. Es gibt auch Probleme, die sind aber irgendwie nicht erst seit gestern bekannt, sondern schon seit einer ganzen Weile. Trotzdem hat man festgestellt, dass der Bestand oder die Aalbestände schwinden. Jetzt zwei Fragen an Herrn Hanel. Also zum einen, wenn ich das richtig verstanden habe, ist es eh sowieso schwierig, den Bestand an Aal in genaue Zahlen zu fassen. Also da würde mich jetzt interessieren, sozusagen, wie das Problem da sozusagen mit hineinspielt. Aber Sie hatten das ja auch schon genannt. Zum Zweiten, gerade weil man ja so lange schon irgendwie versucht, den Aal zu schützen und feststellen muss, das gelingt nicht so richtig, bis jetzt jedenfalls nicht, gab es ja 2021 den Vorschlag, wirklich komplett den Aalfang einzustellen. Der Internationale Rat für Meeresforschung hat sich ausgesprochen für ein vollständiges Fangverbot. Warum das? Warum so eine radikale Forderung?
Der Grund ist einfach, dass wirklich die Art sich außerhalb sicherer biologischen Grenzen bewegt. Eine Jungfisch- oder eine Abnahme der Jungfischrekrutierung um 90 bis 99% lässt der Wissenschaft keine Alternative, als sich sozusagen für einen unmittelbaren Stopp der Fischerei einzusetzen. Allen ist bewusst, dass ein derartiger Stopp der Fischerei natürlich eine gravierende Maßnahme darstellt und im Widerspruch dazu steht, dass eben der Aal auch sozioökonomischen Erwägungen eine sehr wichtige Art ist. Deshalb gab es in den vergangenen Jahren sehr viele Stakeholder-Konsultationen, durchaus auch angestoßen von der Europäischen Kommission, um das wechselseitige Verständnis für bestimmte Schutzmaßnahmen zu verbessern. Aber es ist klar, dass wenn im Grunde relativ wenig Informationen über eine Art vorhanden sind, aber die Informationen, die es gibt, vor allem zur Jungfischrekrutierung, dermaßen dramatisch sind, dass es keine Alternative für einen Fangstopp aus wissenschaftlicher Sicht gibt. Natürlich steht auch in der wissenschaftlichen Empfehlung des ICES, dass die Einstellung der Fischerei alleine als Maßnahme vermutlich gar nicht ausreicht. Das heißt, genau diese Maßnahmen, die Frau Kirchner auch erwähnt hat, im Sinne der Gewässerrenaturierung, der Verbesserung der Durchgängigkeit und viele andere Faktoren, die müssen parallel erfolgen. Aber uns allen ist klar, dass Dinge wie der Rückbau oder die Veränderung an Wasserkraftwerken oder gar die Verringerung der Gewässerverschmutzung, dass das Dinge sind, die man nicht von einem Tag auf den anderen umsetzen kann. Die dauern. Und die sind auch im Hinblick auf ihre Kosten natürlich ungemein teuer. In einer Zeit, wo wir über Energieknappheit sprechen, zu sagen, dass Wasserkraftwerke vielleicht jetzt über bestimmte Zeit während des Wanderverhaltens der Aale abgestellt werden müssten, ist natürlich sehr, sehr schwierig und in der Gesamtdiskussion wahrscheinlich gar nicht durchführbar. Von daher, es wirkt sehr häufig nach außen so, dass die Wissenschaft sich nur auf die Fischerei fokussiert. Das ist nicht der Fall. Uns ist bewusst, dass es eines ganzheitlichen Ansatzes bedarf. Aber zu diesem ganzheitlichen Ansatz gehören leider auch kurzfristige Maßnahmen wie ein Fangstopp. Und es ist aber allen Wissenschaftlern bewusst, dass die Wissenschaft kann nur Empfehlungen aussprechen. Am Ende braucht es eine politische Diskussion und einen politischen Kompromiss, der auch durchgesetzt werden kann.
Ja, aber durchsetzen konnte sich die Wissenschaft nicht, ne, Frau Kirchner? Also die EU hat ja den vollständigen Fangstopp im Dezember, hat dem nicht entsprochen, diesem Wunsch sozusagen oder dieser Empfehlung der Wissenschaft, sondern hat sich für andere Schutzmaßnahmen nochmal ausgesprochen.
Also ganz so kann man das nicht sagen. Was wir im letzten Jahr im Dezember erreicht haben, das geht schon sehr stark in die Richtung des letzten Gutachtens vom ICES. Und wir haben da einen großen Fortschritt erreicht, weil wir ja jetzt sagen, dass man 6 Monate lang diese Fischerei, die Marinefischerei auf die wandernden Aale einstellen muss und dass man das vor allem dann machen muss, wenn diese Aale beim Abwandern sind. Also wenn sie versuchen, aus den Flüssen rauszuschwimmen und dann eben zurück in die Sargassosee zu schwimmen. 6 Monate ist schon eine ganz gute Zeit, denn die Aale wandern im Ostatlantik, also in den nördlichen Gebieten, das ist also Ostsee, Skagerrak, Nordsee, Atlantik, nicht das ganze Jahr über. Da gibt es also gewisse Monate im Jahr, wo die Abwanderung besonders groß ist. Natürlich gibt es hier auch Ausnahmen. Also Sie haben insofern recht, dass es uns nicht gelungen ist, dem wissenschaftlichen Gutachten zu 100% zu folgen. Das ist richtig. Aber wir haben eine Verbesserung erreicht im Vergleich zu dem, was wir bis 2022 hatten. Und wir werden ja dieses Jahr im Dezember wieder neue Verhandlungen haben mit den Mitgliedstaaten. Das sind immer jährliche Verhandlungen. Warum? Weil wir über die Marinefischerei einmal im Jahr verhandeln, weil wir auch einmal im Jahr vom ICES den wissenschaftlichen Ratschlag bekommen, auch für die anderen Fischbestände. Und wir wollen immer auf dem neuesten Stand sein. Und dabei hilft uns der ICES und das Gutachten, das wir von den Wissenschaftlern bekommen.
Also es waren 3 Monate Schonzeit bisher. Genau. Seit Dezember sind es jetzt 6.
Ja.
Aber gemessen
mit Ausnahmen.
Ja, genau. Und auch noch mit Ausnahmen. Herr Hanel, also ist das, was sagen Sie dazu? Also ich meine, es ist natürlich klar, also das ist klar, es ist irgendwas besser geworden, aber also reicht das denn?
Natürlich. Wir werden sehen, ob es reicht. Die Hoffnung ist natürlich immer, dass es reicht. Auch nach Einführung der Aalrichtlinie war die Hoffnung groß, dass es reicht. Die Gesetzgebung oder die Richtlinien, die herausgebracht werden, die sind in ihren Ansätzen durchaus gut. Häufig scheitert es ein wenig oder auch manchmal sehr stark an der Umsetzung durch die Mitgliedsländer. Die Kompromisse, die in den Ratsverhandlungen im Herbst oder im Winter meistens getroffen werden, sind eben Kompromisse und die Texte sind manchmal kompliziert, also selbst für uns Wissenschaftler, schwer interpretierbar, aber auch mit ein wenig Handlungsspielraum. Und diesen Handlungsspielraum nutzen eben unterschiedliche Mitgliedsländer in unterschiedlicher Form. Und ich glaube, und wenn ich die Arbeit von Frau Kirchner nachverfolge oder sozusagen von außen betrachte, dann ist sie häufig gefordert, sozusagen diesen Handlungsspielraum mit den Ländern zu diskutieren und dann von einem auf das andere Jahr vielleicht wieder in den Texten nachzusteuern, um gewisse Schlupflöcher zu beseitigen. Und ich denke, dass dieses Verfahren nicht untypisch ist für europäische Gesetzgebung. Und von daher kann ich mir vorstellen, dass das Beste erreicht wurde bisher, das möglich war. Aber natürlich, und ich glaube, dem werden alle auch zustimmen können, gibt es noch Möglichkeiten für eine Verbesserung, vor allem für eine verbesserte Umsetzung der derzeitigen Maßnahmen. Was man natürlich nicht vergessen darf, also die bisherigen Maßnahmen, also nicht die Aalrichtlinie, die gilt tatsächlich für alle Gewässer, aber auch die jüngsten Beschlüsse mit den Schonzeiten gelten natürlich nur für Meeres- und Brackwassergebiete und nicht für die Binnengewässer, die natürlich für den Aalfang und für den Aalbestand als solchen auch eine große Bedeutung haben.
Nochmal ganz kurz für Leute, die nicht so tief in der Materie stecken. Was für Kritik gibt es an den Schonzeiten und wie passt das nicht zusammen mit der Richtlinie? Das habe ich nicht so ganz verstanden.
Und die Aalrichtlinie sieht eben ein Abwanderungsziel vor, also dass die Mitgliedsländer müssen gewährleisten, dass eine bestimmte Menge, und tatsächlich reden wir hier über Biomasse, jedes Jahr die europäischen Flüsse verlassen kann, also Menge an Blankaalen. Das ist natürlich in Zeiten geringen Jungfischaufkommens schwierig einzuhalten, und zwingt einzelne Mitgliedsländer geradezu, Aalbesatz durchzuführen, um eben diese Targets, diese Zielvorgaben zu erreichen. Und das ist einer der Kritikpunkte aus der Wissenschaft, dass Aalbesatz nicht als geeignete Maßnahme zum Wiederaufbau des Bestandes angesehen wird. Und dass es besser wäre, sozusagen von diesen Biomasse-Zielen wegzukommen, hin zu klaren Zielen, die die Sterblichkeit von Aalen in Binnengewässern und Küstengewässern reduzieren. Das wäre eine der wesentlichen Maßnahmen für eine Verbesserung der Aalrichtlinie. Die Schonzeiten sind natürlich in ihrem Grundgedanken vollkommen, also ohne Kritik. Nur ist es eben so, dass einzelne Mitgliedsländer die Schonzeiten in Perioden legen, wo es naturgemäß keinen Aalfang gibt, und damit sozusagen ein wenig diese an sich guten Vorgaben aushebeln. Der zweite Kritikpunkt an den Schonzeiten ist, dass es teilweise unklar geregelt ist, wo wirklich diese Schonzeiten gelten. Also einzelne Mitgliedsländer interpretieren diese Geltungszonen anders als andere Mitgliedsländer. Und ich glaube, hier in diesen beiden Punkten gibt's noch die Möglichkeit, auch für Frau Kirchner in zukünftigen Gesprächen nachzusteuern.
Weil Sie gerade nicken, Frau Kirchner, wollen Sie direkt dazu was sagen? Sonst...
Ja, gerne. Also Professor Hanel hat den Nagel hier auf den Kopf getroffen, muss ich sagen. Er hat das ganz richtig eingeschätzt. Ist sehr interessant zu hören, dass man auch in den Kreisen außerhalb der Europäischen Union eigentlich ganz genau versteht, wie was bei den Verhandlungen passiert und was vor allem nachher passiert. Es ist tatsächlich so, dass wir manchmal in einer Situation sind, wo die Mitgliedstaaten, vielleicht nicht die Mitgliedstaaten selber, aber dann die wirtschaftlichen Akteure, also in dem Fall eben die Fischer, versuchen, ja, die Regeln ein bisschen, sage ich jetzt mal, zu umgehen oder so zu interpretieren, dass man eben doch noch ein bisschen fischen kann. Und das ist tatsächlich im Moment auch der Fall. Also es gibt ja den einen oder anderen Mitgliedstaat, der von diesen 6 Monaten Schließungsperiode, die ja eigentlich gänzlich innerhalb dieser Aalwanderzeit sein sollen, die also da versuchen, 1 oder 2 Monate oder manchmal auch nur ein paar Wochen in die Aal, noch so an die Grenze der eigentlichen Aalwanderzeit reinzulegen. Also das heißt, dass man 2 Wochen dann eben noch offen lässt, wo die Abwanderungszeit aber eigentlich schon angefangen hat. Und dann kann man eben noch mal 2 Wochen schnell so ein bisschen Blankaal abfischen, bevor er dann entweicht und in Richtung Sargassosee schwimmt. Das ist natürlich schade. Aber das hängt eben auch mit dem ökonomischen Wert, mit dem Mehrwert des Aales zusammen, für den man eben immer noch sehr, sehr gute Preise erzielt. Und hier versuchen wir tatsächlich nachzubessern.
Kann ich mal ganz kurz eine Zwischenfrage? So rein praktisch würde mich jetzt mal interessieren, wie wird denn das überhaupt kontrolliert? Also ob da jemand Schonzeiten einhält oder nicht. Also selbst das wahrscheinlich, ne, ist doch schon total kompliziert.
Ja, da haben Sie recht. Auf der anderen Seite ist ja diese Aalfischerei ist ja nicht etwas, was jetzt von hunderten Schiffen in jedem Mitgliedstaat gemacht wird. Also das kann man eigentlich schon kontrollieren, vor allem weil die Mitgliedstaaten selber diese Aalwanderungszeiten ganz genau kennen. Also für die Fischereikontrolle sind ja auch die Mitgliedstaaten selber verantwortlich. Das heißt, wir aus Brüssel fahren jetzt nicht nach Deutschland oder in die Ostsee oder nach Frankreich und kontrollieren da selber, sondern die Mitgliedstaaten haben selber Fischereiinspektoren und Kontrollbehörden vor Ort, die diese Kontrolle machen. Was wir in Brüssel machen, ist, wir sind mit diesen Kontrollbehörden in Kontakt und wir unterstützen sie dahingehend, dass sie eben die Mittel haben, um diese Kontrollen zu machen. Also da gibt es also finanzielle Unterstützungen und wir gucken also auch, ob jeder Mitgliedstaat eigentlich ein gutes Kontrollsystem selber hat in den Mitgliedstaaten. Also wenn wir sehen, dass irgendwo Kontrollen, was weiß ich, jeden Tag nur zwischen 9 Uhr in der Früh und 5 Uhr am Abend stattfinden, dann sagen wir, das ist ein Problem, denn das ist nicht unbedingt die Zeit, wo angelandet wird. Also wir gucken wirklich auf ganz praktische Sachen und versuchen das dann auch mit den Mitgliedstaaten so zu regeln, dass die Kontrolle dort so passiert, dass sie auch effektiv ist.
Vielleicht darf ich da ganz kurz
bitte, natürlich,
einhaken. Das Problem natürlich beim Aal ist, dass es keine zentralen Anlandepunkte gibt, sondern dass Aale natürlich sehr dezentral angelandet werden. Es gibt hier natürlich jede Menge in verschiedenen Ländern, jede Menge kleingewerblicher und auch teilweise Freizeitfischer, die Aale in nicht unbeträchtlichen Mengen teilweise fangen. Und was man auch nicht vergessen darf, ist, dass die Angelfischerei auf Aal in bestimmten Mitgliedsländern wirklich eine große Rolle spielt. Und hier ist es natürlich auch so, dass eine flächendeckende Kontrolle schwierig ist. Also und schwieriger durchzuführen ist als jetzt bei anderen Fischarten, die zentral in bestimmten Anlandehäfen ankommen. Von daher, das ist ein Grund dafür, warum eben auch der Standing Stock, also der Bestand an Gelbaal und Blankaal in Europa so schwer zu erheben ist, weil auch die Fangmengen sozusagen häufig mehr auf Schätzungen beruhen als auf tatsächlichen Angaben. Das betrifft vor allem die kleingewerbliche Fischerei, aber eben auch die Angelfischerei, bei der eben eine effektive Kontrolle wirklich sehr schwer umzusetzen ist.
Aber da ist ja dann auch zum Beispiel interessant, weil das ist ja einer Ihrer Aufgabenbereiche, ne? Oder womit Sie sich beschäftigen, eben herauszufinden, wie kriegt man eigentlich heraus, wie viele Aale es gibt. Also auf welche Weise versuchen Sie dazu beizutragen, zum Beispiel genauere Zahlen oder genauere Daten zu erheben oder herauszufinden oder überhaupt erst herauszufinden, wie man sie herausfinden kann. Also über die Bestände halt der Aale und auch über die Abfischung sozusagen.
Ja, was wir jetzt in den vergangenen Jahren wieder sehr intensiv gemacht haben, ist wirklich zu überprüfen, ob denn die Angaben, die letztlich zur Umsetzung der Aalrichtlinie gemacht werden von den Mitgliedsländern, also vor allem auch in Deutschland, ob die der Realität entsprechen. Es ist nämlich ganz schwierig, und das kann sich sicher jeder Hörer vorstellen, Aale in einem größeren Gewässer zu zählen. Also wie viele Blankaale beispielsweise aus dem Rhein, aus der Elbe oder auch aus anderen großen Gewässern rausschwimmen, das kann man nicht sehr einfach zählen. Das heißt, diese Angaben, die dann auch an die Europäische Union gemeldet werden, die kommen sehr häufig aus Modellen, aus Rechenmodellen, die verschiedene Eingangsparameter haben. Und wir haben jetzt in den letzten 3-4 Jahren sehr intensiv, beispielsweise für die Ems, uns angeschaut, ob denn diese Modellrechnungen tatsächlich mit der gezählten Anzahl von Aalen übereinstimmen, und hatten in einem sehr aufwendigen Projekt in Zusammenarbeit mit einem Fischer, mit einem Hamenfischer, die gesamte Abwanderung von Aalen über 24 Monate verfolgt, auch mit der Besenderung von Aalen, so dass uns praktisch keine Aale durch die Lappen gehen, und hatten eben dann herausgefunden, dass die Modellannahmen, auf denen dann auch die Managementmaßnahmen basieren, wirklich die Abwanderung massiv überschätzen. Also dass wir im Grunde nur 6-fach weniger Aale wirklich zählen konnten, als das Modell vorgibt. Und wir versuchen jetzt gerade, das so ein wenig auf Europa auszudehnen, indem wir uns anschauen, gab es in Europa vergleichbare Studien? Wie sind diese Modelle gestrickt? Und wie kann man es schaffen, zu einer Verbesserung der Modelle zu kommen, sodass auch am Ende die Datengrundlage verbessert wird? Natürlich sind diese Ergebnisse weiter nicht wirklich hoffnungsvoll, wenn man herausfindet, dass es eine 6-fache Überschätzung der tatsächlichen Zahl der Aale gibt. Aber ich glaube, dass gerade diese Validierungsstudien extrem wichtig sind, um am Ende auch den Erfolg von Schutzmaßnahmen zu bewerten. Und das Gleiche gilt für unsere...
Darf ich da einmal ganz kurz einhaken? Also Entschuldigung, nur ganz kurz, weil ich sehe auch, dass Frau Kirchner jetzt auch wieder gerade so sehr, sehr aktiv zuhört. Ist das eigentlich tatsächlich manchmal, also ist das ein Hindernis oder für Ihre Verhandlung, dass die Datengrundlage zum Teil so unklar ist? Also würden Sie... Oder brauchen Sie da eigentlich was anderes von der Wissenschaft? Oder ist das?
Ja, da haben Sie recht. Das ist manchmal durchaus schwierig. Und die Mitgliedstaaten, egal ob es jetzt um den Aal geht oder ob es um den südlichen Seehecht geht, nutzen natürlich auch die wissenschaftlichen Ratschläge, wenn dann drin steht, dass man nicht so genau weiß, was die Sachlage ist. Ja, ne? Auf der anderen Seite muss ich sagen, also wir sind dem ICES sehr, sehr dankbar, und wir schätzen die Arbeit vom ICES enorm, und auch die Arbeit vom Thünen-Institut und von den anderen wissenschaftlichen Instituten in den Mitgliedstaaten. Denn ohne diese Arbeit wäre unsere Arbeit in Brüssel, dass wir Vorschläge machen, dass wir in die Verhandlungen reingehen, eigentlich unmöglich. Und es ist eben manchmal so, die Natur ist ja nun nicht eine exakte, Wissenschaft. Ich glaube, man muss die Wissenschaftler da auch verstehen. Was für uns sehr wichtig ist, ist, dass wir zum Beispiel solche Informationen wie das, was Herr Professor Hahnel jetzt gerade gesagt hat, dass man jetzt gerade erst herausgefunden hat, dass eigentlich nur ein Sechstel von diesem Blankaal tatsächlich diese Abwanderung schafft. Das heißt, dass man das bisher überschätzt hat. Das ist sehr, sehr wichtig zu wissen. Und wir sind dann auch nicht böse, wir sind dann wegen einer Überschätzung auch gar nicht böse. Die Wissenschaftler können ja auch nur das erforschen, was da ist. Also man weiß eben auch nicht immer alles. Je gesünder ein Bestand ist, desto einfacher ist es eigentlich auch für die Wissenschaft, denn man findet diesen Fisch dann auch viel leichter im Meer. Und je schlechter es einem Bestand geht, desto schwieriger wird es für die Wissenschaft.
Ich wollte noch mal auf einen Punkt hinaus, wir haben ihn schon angesprochen, aber der ist auch, glaube ich, an sich noch mal wichtig, und zwar tatsächlich diese Besatzprogramme. Das haben wir bisher jetzt nur angerissen. Also man muss sich das ja so, glaube ich, vorstellen. Ne? Also ich habe von Herrn Hahnel im Spiegel gelesen, den Satz, dass ein Aal es heute aus eigener Kraft von der Küste an den Bodensee schafft, ist unmöglich. Das heißt also, diese Wege, die Sie, Herr Hahnel, am Anfang geschildert haben, die ein Aal sozusagen idealerweise zurücklegt von der Sargassosee über die Flussmündung dann in irgendwelche Seen und Gewässer, die sind zum Teil gar nicht mehr möglich heute wegen der ganzen Flussveränderungen oder Wasserkraftwerk oder Staudämme und so weiter. Und deswegen gibt es diesen Besatz, also dass man dann die Jungfische fängt und woanders aussetzt wieder oder einsetzt, freisetzt, so wie Sie das geschildert haben, Frau Kirchner. Und das ist ja was, wenn ich das richtig verstanden habe, also dieser Besatz, dafür wird ja auch wirklich eine Ausnahme gemacht, also auch in auch während der Schonzeit. Ne? Das ist jetzt in dieser Vorgabe vom Dezember, haben Sie das ja, glaube ich, als Ausnahme vorgesehen. Gibt es dazu Erfahrung sozusagen, dass es tatsächlich zum Bestandserhalt beiträgt, wenn man diesen Aalbesatz oder diese Besatzprogramme durchführt?
Ja, Besatz ist tatsächlich, also Besatzprogramme sind Problem. Wir hatten in der Wissenschaft über lange Jahre auch darüber diskutiert, und dahingehend hat sich wirklich der ICES, die Empfehlung des ICES vor 2 Jahren signifikant verändert, weil vorher es keine klare Aussage zu Besatzmaßnahmen gab. Aber sich der ICES jetzt, der Internationale Rat für Meeresforschung, jetzt seit den letzten 2 Jahren wirklich sehr klar dazu äußert und sagt, dass Besatzmaßnahmen nicht als geeignete Maßnahme zum Wiederaufbau des Bestandes angesehen werden. Der Grund ist wirklich, dass es einfach keinen Hinweis darauf gibt, dass der Fang von Aalen, also aus der Natur, also der Wildfang von jungen Aalen und der Transport in andere Regionen Europas wirklich einen positiven Nettoeffekt für den Bestand hat. Man darf nicht vergessen, dass allein beim Fang dieser Jungaale Sterblichkeiten auftreten, also dass ein gewisser Prozentsatz der Jungaale, die hier für Besatzzwecke gefangen werden und damit für Schutzzwecke gefangen werden, dass die beim Fang sterben. Und dann gibt's auch beim Transport und beim Besatz in die neuen Gewässer Sterblichkeiten. Und all diese Sterblichkeiten müssten kompensiert werden, dadurch, dass eben sich diese Zielgewässer deutlich besser eignen für den Aufwuchs von Aalen als die Gewässer, in denen Jungfische gefangen werden. Und am Ende kommt man dann zurück auf den Vorsorgeansatz, und da stellt sich die Frage, wenn man über die Konsequenzen menschlichen Handels nicht genau Bescheid weiß, sollte man dann in die Natur eingreifen oder nicht? Und ich glaube, die meisten Menschen verstehen es so, dass wenn man die Konsequenzen nicht kennt, dass man in die Natur nicht eingreifen sollte. Und es vielleicht auch wirklich einen Grund gibt, warum Aale in einem bestimmten Gewässer oder in einem bestimmten Ästuar ankommen. Sie dort dann abzufangen und ganz woanders hin zu transportieren, ist etwas, das man bei anderen Tierarten grundsätzlich nicht machen würde. Also das niemand käme auf die Idee, bei anderen Tierarten sie wahllos irgendwo abzufangen und ganz woanders hin zu transportieren, mit dem Ansatz, dass der Mensch vermutlich besser weiß, wo sich Tiere aufhalten sollten als die Tiere selbst. diesen Anspruch stellen eben relativ viele Leute an sich. Aber wenn man es genau betrachtet, dann werden Besatzaale vor allem dort in Gewässer eingesetzt, wo die Fischerei nach wie vor stark ist. Also es wird nicht so sehr darauf geachtet, ob sich die Gewässer wirklich dafür eignen, gesunde Laichfische zu produzieren, sondern es wird dort besetzt, wo am meisten gefischt wird. Und das ist natürlich dann eher ein Argument dafür, dass Aalbesatz der Aufrechterhaltung der Fischerei dient, als tatsächlich dem Wiederaufbau des Bestandes. Jetzt, Frau Kirchner hat da erwähnt, wie viele Glasaale jetzt wieder sozusagen aus über eine Aktion von Interpol sozusagen sichergestellt werden konnten. Ganz wichtig. Die Frage, die sich immer wieder stellt, ist, dass ob diese 25 Tonnen wirklich nur aus illegaler Fischerei stammen. Die Vermutung, die wissenschaftliche Vermutung war, dass zumindest ein Teil davon durchaus auch aus legaler Glasaalfischerei stammen könnte, weil auch die Handelsströme von Glasaal, auch für Besatzzwecke innerhalb Europas, eigentlich kaum bekannt sind. Wir hatten im ICES mal versucht, diese Handelsströme nachzuvollziehen, weil ja eigentlich bekannt sein müsste, welche Länder wie viel exportieren und welche Länder dann wie viel importieren, um diese Glasaale zu besetzen. Und die Zahlen stimmten einfach nicht überein. Also von daher, Glasaalfang, auch legaler Glasaalfang, führt vielleicht auch zu illegalem Export. Und diese Gesamtproblematik hat eben dann aus meiner Sicht den Internationalen Rat für Meeresforschung dazu bewogen, sich auch hier ganz klar gegen Besatz als bestandserhaltende Maßnahme auszusprechen. Es gibt ganz viele andere Gründe, die hier eine Rolle spielen, die Übertragung von Krankheiten, die sozusagen eine negative Selektion, weil diese Jungaale häufig nicht direkt ausgesetzt werden als Glasaale in die neuen Gewässer, sondern zwischenzeitlich in Aquakulturanlagen vorgestreckt, also angefüttert werden. Alles das sind Dinge, die man eigentlich mit Wildtieren nicht machen sollte. Und Sie hatten es erwähnt, nach wie vor werden Aale tot besetzt, wo sie nicht frei abwandern können, also oberhalb von Kraftwerken. Und deswegen auch dann, natürlich gibt es eine hohe Kraftwerksmortalität in Europa, aber wenn man nach wie vor Jungaale oberhalb von Kraftwerken besetzt, dann befeuert man natürlich auch diese Kraftwerkssterblichkeit bis zu einem gewissen Grad. Und all das sind Argumente, die man sich gut überlegen muss, auch bei der Förderung von Besatzmaßnahmen in der Zukunft. Und auch das wäre was aus meiner Sicht, wo die Europäische Kommission nochmal reflektieren sollte, über vor allem auch über Fördermaßnahmen und welche Maßnahmen wirklich sinnvoll sind zum Wiederaufbau des Bestandes.
Das wäre jetzt meine letzte Frage. Ne? Sind Sie, das heißt, also Sie sind im Grunde optimistisch, dass man den Aal doch retten kann? Also das jetzt an Sie beide als letzte Frage sozusagen.
Frau Kirchner.
Wer soll da anfangen? Ja, gerne. Absolut, absolut. Das ist eine Frage der Zeit. Und die Wissenschaftler haben uns ja auch gesagt, weil der Aal eben auch so weit im Bestand so weit heruntergegangen ist, dass das sehr, sehr lange dauern wird. Aber wir geben absolut nicht auf. Wir geben nicht auf und das haben wir auch gezeigt, weil wir ja diese EU-Verordnung 2007 angenommen haben, wo wir den Mitgliedstaaten sagen, ihr müsst aufräumen bei euren Binnengewässern und ihr müsst einen besseren Lebensraum schaffen für den Aal. Und auch die Tatsache, dass wir ja 2017 dann angefangen haben, Rechtsvorschläge für die Marinefischerei zu machen, wo wir die Aalfischerei stark eingeschränkt haben und wo wir eigentlich jedes Jahr ein bisschen weitergehen, übrigens auch im Mittelmeer. Das zeigt ja, dass wir Hoffnung haben. Wenn wir keine Hoffnung hätten, würden wir diese Vorschläge gar nicht machen. Wir sind davon überzeugt, dass man den Aal retten kann. Und daran arbeiten wir auch gemeinsam mit den Mitgliedstaaten und auch mit den Fischern und mit den Umweltorganisationen und den Wissenschaftlern natürlich.
Ja, also wenn ich da nur ergänzen darf, also ich bin natürlich nicht ganz so optimistisch wie Frau Kirchner. Der Grund dafür ist, dass wir da tatsächlich die genauen Ursachen für den Bestandsrückgang nach wie vor nicht kennen oder nicht, zumindest nicht auch nicht quantitativ einschätzen können und wir einfach auch keine Vorhersagemodelle im Moment noch haben für den Aal, die es uns erlauben würden zu sagen, dass ab einem gewissen Schutzstatus sich der Bestand zweifelsfrei wiederholen würde. Diese Daten und diese Perspektiven haben wir leider nicht. Aber ich glaube auch, dass sich der Schutzgedanke langsam etabliert bei der Europäischen Kommission, im Besonderen bei den Mitgliedstaaten teilweise, und dass da noch sehr, sehr viel Luft nach oben ist bei der Umsetzung der getroffenen Vereinbarungen. Ich glaube aber auch, dass wirklich die Zeit drängt. Wir sind jedes Jahr angewiesen auf die neuen Zahlen aus der Glasaalrekrutierung. Wir sehen das teilweise mit Sorge und wir sehen auch, dass wirklich immer noch zu viele Sterblichkeiten den Aal in seinem Bestand bedrohen. Von daher, wie es damit weitergeht, wäre wirklich der Blick in die Glaskugel, die ich mir als Wissenschaftler einfach nicht erlauben kann. Ich hoffe es, dass sich der Bestand wiederholen wird. Ich hoffe es, dass es, wenn sich der Bestand wiederholt, auch eine nachhaltige Fischerei auf Aal wieder geben kann. Aber bis dahin, glaube ich, sollten wir alle bemüht sein, die Schutzbestrebungen so weit zu verstärken, dass wir wirklich es schaffen können, dass möglichst viele Aale überleben und auch erfolgreich in der Sargassosee reproduzieren.
Ein leidenschaftliches Plädoyer, oder jetzt zum Schluss, für den Aalschutz. Vielen Dank, das war 45 Minuten Zukunft, diesmal zur Zukunft des europäischen Aals, die es offenbar gibt, wenn sich genügend Leute dafür einsetzen. Herzlichen Dank an Maja Kirchner von der Generaldirektion Maritime Angelegenheiten und Fischerei bei der Europäischen Kommission und an Reinhold Hanel, Leiter des Thünen-Instituts für Fischereiökologie. Das hat mir total Spaß gemacht und das ist ein super spannendes Thema. Ich werde das auf jeden Fall weiterverfolgen. Vielen Dank auch an die Hörerinnen und Hörer fürs Zuhören. Teilt ihr den Podcast, wenn er euch gefallen hat, empfehlt ihn weiter und hört gern auch in alle anderen Folgen rein. 45 Minuten Zukunft in ländlichen Räumen, in Wald und Fischerei auf thün.de und überall, wo es Podcasts gibt. Ich bin Lydia Heller und sage Tschüss und bis bald.